Wie eine übergroße Zunge sieht sie aus, die Bauchspeicheldrüse, auch Pankreas genannt. Sie liegt etwas unscheinbar, wie ein Keil zwischen Magen, Darm, Gallenblase und Leber. Und obwohl ein griechischer Gelehrter das Organ bereits ungefähr 300 Jahre vor Christus beschrieben hat, wurde es lange unterschätzt. Anatomen hielten das Pankreas zunächst nur für ein Kissen, auf dem die großen Bauchgefäße und der Magen ruhen. Dass es noch viel mehr kann, ja sogar die wichtigste Verdauungsdrüse des Menschen ist, das haben Mediziner erst im 17. Jahrhundert erkannt. Heute steht fest, ohne die Bauchspeicheldrüse wäre der Mensch nicht in der Lage, sein Essen zu verdauen. Die Drüse stellt täglich bis zu 2 Liter Pankreassaft her. In dieser Flüssigkeit schwimmen Verdauungsenzyme, kleine Helfer, die später im Darm die Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate aus unserer Nahrung spalten. Nur in dieser zerkleinerten Form kann der Darm sie über seine Schleimhaut aufnehmen. Das Pankreas ist aber noch viel mehr als ein Rad in der Verdauungsmaschinerie. Es versorgt uns auch mit Energie. Denn das Organ reguliert unseren Blutzucker. Und zwar über die beiden Hormone Insulin und Glucagon. Auf diese Weise übernimmt das Pankreas eigentlich die Aufgaben von 2 Organen. Als kleine Fabrik für Verdauungsenzyme hilft es dem Körper, Nährstoffe aufzunehmen. Als Hormonlieferant stellt es den Blutzucker ein. Das alles erledigt das Organ wie eine präzise eingestellte Maschine im Verborgenen. Wenn sie aus dem Lot gerät, droht Lebensgefahr.
Martin Hagen hat am eigenen Leib erlebt, was passiert, wenn die Bauchspeicheldrüse verrückt spielt.
Ja, das ging los mit schlimmen, krampfartigen Bauchschmerzen, die sich auch nicht gebessert haben.
Der 41-Jährige ist zu Hause, als er merkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt.
Man merkt schon, dass da wirklich was Schlimmes zugange ist. Es ist jetzt nicht so, ich habe Bauchschmerzen, weil ich zu viel gegessen habe oder sowas. Das merkt man schon, dass es was anderes ist als sonst.
Ein paar Stunden später stellen die Ärzte in der Notaufnahme fest, Martin hat eine akute Pankreatitis, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dabei läuft ein wichtiger Prozess in der Drüse grundlegend schief, erklärt der Pankreasexperte Jens Werner. Er leitet die chirurgische Klinik am Klinikum der LMU in München.
Die Bauchspeicheldrüse hilft, Nahrung zu verdauen. Und in dem Moment, wo gegessen wird und ein Reflex, ein Signal an die Bauchspeicheldrüse gegeben wird, dass dort Essen ist, wird das Sekret aus der Bauchspeicheldrüse in den 12-Fingerdarm gegeben. Und dort hilft dann die Bauchspeicheldrüse durch die Säfte, also das sind Enzyme, die Nahrung aufdauen können, die Nahrung zu zerkleinern und damit natürlich auch die Bestandteile der Nahrung aufzunehmen.
Doch bei der Pankreatitis werden die Enzyme nicht erst im 12-Fingerdarm aktiv, sondern bereits in der Bauchspeicheldrüse selbst. Und das ist fatal, sagt Hanna Algül. Er leitet die Ambulanz für Bauchspeicheldrüsenerkrankungen am Münchner Klinikum rechts der Isar.
Dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass diese Verdauungsenzyme der Zelle und damit dem Organ einen großen Schaden zuführen. Und diesen Prozess nennt man Selbstverdauung. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse verdaut sich selbst, weil die Verdauungsenzyme nicht dort, wo sie eigentlich gebraucht werden, aktiviert werden, sondern im Organ selber.
Warum Martins Pankreas von einer Minute auf die andere verrückt gespielt hat, ist noch unklar.
Die Ursache ist unbekannt. Die 2 häufigsten Ursachen, entweder Alkoholmissbrauch, war es bei mir nicht, oder Gallensteine, das haben sie auch nicht gefunden. Und ansonsten irgendwelche genetischen Sachen oder eine Infektion oder sowas. Vielleicht kann man jetzt im Nachhinein nochmal was rausfinden.
In Deutschland werden jedes Jahr 50.000 bis 60.000 Menschen wegen einer akuten oder chronischen Pankreatitis behandelt. Noch haben die Ärzte kein Medikament, um sie in den Griff zu bekommen, klagt Jens Werner.
Es gibt 1000 Ansätze, die in Tierversuchen und auch in experimentellen Ansätzen versucht werden und auch funktionieren und vielversprechend sind. Aber bisher hat keine einzige dieser Methoden im Menschen die Pankreatitis wirklich wirksam bekämpfen können.
Dabei ist die Entzündung lebensbedrohlich. Rund 20% der Patienten sterben daran. Vor allem bei der akuten Pankreatitis kann es zu tödlichen Komplikationen kommen. Hanna Algül.
Sehr häufig ist das so, dass die Patienten mit Bauchschmerzen erstmal in die Klinik kommen und dann innerhalb von 24 bis 72 Stunden nach Aufnahme in die Klinik dann plötzlich ein Lungenversagen kriegen. Das ist etwas, was wir lange Zeit gar nicht verstanden haben. Und daran versterben die meisten Patienten, weil die Lunge plötzlich ihre Funktion im Zuge der Pankreatitis verliert.
Algül und seine Kollegen haben herausgefunden, dass bestimmte Entzündungsfaktoren für dieses Lungenversagen verantwortlich sind. In einer Studie möchten sie einen Antikörper gegen diese Entzündungsfaktoren testen, um künftig schwere Komplikationen zu verhindern.
Weitaus gefürchteter als die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist das Pankreaskarzinom. Die Diagnose löst Angst und Schrecken aus. Denn der Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als besonders aggressiv und heimtückisch. Die meisten Patienten sterben innerhalb kürzester Zeit daran. Zu seinen prominentesten Opfern gehören der Opernsänger Luciano Pavarotti, der Schauspieler Patrick Swayze und Apple-Gründer Steve Jobs. In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 17.000 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das sind zwar nur 3% aller Krebserkrankungen, doch die Heilungschancen sind sehr schlecht. Bei den meisten Patienten befällt der Krebs den Teil des Organs, der die Verdauungsenzyme herstellt. Diese Tumore gelten als besonders gefährlich. Sogar bei optimaler Therapie überleben die Patienten in der Regel höchstens 3 Jahre. Bei der Suche nach den Ursachen stochern die Forscher noch im Nebel. Bislang ist nur klar, dass Rauchen und eine chronische Pankreatitis den Krebs begünstigen können. Häufig bekommen aber auch vollkommen gesunde Menschen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Umso wichtiger wäre eine frühe Diagnose. Doch der Krebs ist ein lautloser Killer. Hanna Algül vom Klinikum Rechts der Isar.
Das Bauchspeicheldrüsenkarzinom wird sehr spät diagnostiziert. Das liegt auch vornehmlich daran, dass die Symptome auch hier sehr unspezifisch sind. Die Patienten entwickeln Rückenschmerzen, gelegentlich mal Bauchschmerzen. Dann gibt es vielleicht mal einen Gewichtsverlust oder sie entwickeln plötzlich einen Diabetes mellitus. Das alles sind Faktoren, die auf ein Pankreaskarzinom hinweisen könnten, aber halt relativ unspezifisch sind. Und wir sehen leider Gottes häufig die Patienten in einem Stadium, in dem schon Metastasen nachweisbar sind. Und da sind wir sicher zu spät, um den Patienten zu heilen, wenngleich man sagen muss, auch die Patienten, die frühzeitig diagnostiziert werden ohne Metastasen, ist die Heilungschance sehr gering. Das heißt, die Rückfallrate auch bei den Patienten, die sich einer Operation unterziehen können, ist sehr, sehr hoch.
Der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist unerbittlich. Hanna Algül will verstehen, warum er so aggressiv wächst.
Wie ernährt sich das Bauchspeicheldrüsenkarzinom? Wenn man es feingeweblich anschaut, unter dem Mikroskop, dann erkennt man zunächst einmal eine große Narbe, sehr viel Narbengewebe. Und in diesem Narbengewebe sitzen vereinzelt Tumorzellen. Und dieses Narbengewebe ist relativ schlecht durchblutet. Wie kann es trotzdem sein, dass die Tumorzelle erstens überlebt und zweitens so resistent ist gegenüber Strahlentherapie und Chemotherapie? Das ist etwas, was wir bis heute nicht so richtig verstehen. Aber sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass die Tumorzelle in der Lage ist, auf besondere Art und Weise die Nährstoffe zu verarbeiten und die Umgebung auszunutzen für die Aufnahme von Nährstoffen.
Gleichzeitig arbeiten Forscher und Mediziner daran, die Behandlung der Patienten zu verbessern. Trotz der schlechten Prognose findet Jens Werner, es lohnt sich, den Kampf gegen den Krebs aufzunehmen.
Zum einen ist es so, dass natürlich jeder Patient Sorge hat, den aggressivsten Tumor zu haben und daran zu versterben. Das führt sogar dahin, dass manche Patienten jegliche Therapie ablehnen oder gar nicht erst in Betracht ziehen, was sehr schade ist, weil sich in den letzten Jahren sehr viel entwickelt hat.
Während man vor 15 Jahren nur 10-15% aller Patienten operieren konnte, können Chirurgen heute bei fast doppelt so vielen Betroffenen die Tumoren entfernen. Voraussetzung ist, der Tumor wird in einem frühen Stadium entdeckt und hat noch keine Metastasen in der Leber oder der Lunge gebildet. Neue Studien zeigen, dass es sinnvoll ist, nach der Operation eine Chemotherapie anzuschließen. Sie kann einen Rückfall hinauszögern. Hanna Algül?
Bis vor einigen Jahren hatten wir Chemotherapieansätze, die eine Lebensverlängerung nach Zeitpunkt der Diagnose von 6 Monaten erbrachten. Das ist nicht sehr viel. Heute können wir mit einer aggressiven Chemotherapie etwa 8-11 Monate erreichen. Das heißt eine Verlängerung, aber noch keine Heilung. Das ist aber für einige Patienten schon wichtig, gerade für junge Patienten.
Gleichzeitig versuchen die Mediziner, die passende Behandlung für jede einzelne Krebsart zu wählen. Immer häufiger schätzen sie mit Hilfe von Gentests ab, welche Therapie am besten für welchen Patienten geeignet ist. So hoffen sie, unnötige Behandlungen zu vermeiden und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.
Die Bauchspeicheldrüse ist ein faszinierendes Organ mit zwei Gesichtern. Einerseits ermöglicht sie dem Körper, lebenswichtige Nährstoffe aus dem Essen zu ziehen. Andererseits reguliert die Drüse unseren Blutzucker. Sie sorgt dafür, dass der Mensch immer genauso viel Energie zur Verfügung hat, wie er gerade braucht. Kleine Zellinseln produzieren Hormone im Pankreas und geben sie direkt ins Blut ab. Entdeckt hat sie der deutsche Pathologe Paul Langerhans im Jahr 1869. In den sogenannten Langerhanschen Inseln entstehen unter anderem die Hormone Insulin und Glucagon. Das Insulin senkt den Blutzucker, das Glucagon lässt ihn ansteigen, erklärt Annette Ziegler. Sie leitet das Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum München.
In der Nahrung sind Substanzen drin, die den Blutzucker erhöhen. Und dann haben diese Zellen in der Bauchspeicheldrüse wie einen Fühler, die diesen Blutzucker messen können, den Blutzucker auch selber über einen Transporter aufnehmen können und danach genau fühlen können, wie viel von diesem Hormon Insulin sie ausschütten müssen, damit der Blutzucker nicht zu stark steigt oder wieder gesenkt werden kann. Es gibt dann noch ein anderes Organ, die Leber, die bei dem Blutzuckerregulation eine wichtige Rolle spielt, denn sie kann Zucker produzieren. Und wenn der Zucker zum Beispiel zu stark sinkt in der Nacht, weil wir nichts essen, kann die Leber dafür sorgen, dass Blutzucker selbst vom Körper produziert wird, um hier zu gewährleisten, dass der Blutzucker nicht zu tief sinkt. Und deswegen haben wir auch dieses zweite Hormon, das Glucagon, was letztlich auch dafür da ist, den Blutzucker eigentlich wieder anzuheben, falls er zu tief absinkt.
Wenn dieser genau austarierte Prozess nicht mehr funktioniert, wird der Mensch zuckerkrank. Er bekommt Diabetes. In Deutschland werden mittlerweile ungefähr 6 Millionen Menschen wegen Diabetes behandelt. Der Großteil, etwa 9 von 10 Patienten, haben einen Diabetes vom Typ 2. Lange Zeit waren vor allem ältere Menschen davon betroffen. Doch heute leiden zunehmend auch Jugendliche und Kinder unter Diabetes 2. Dabei reagieren die Körperzellen nicht mehr auf das Hormon Insulin. Obwohl das Hormon vorhanden ist, können die Zellen keinen Zucker aufnehmen. Der Mensch wird zuckerkrank. Martin Hrabe de Angelis leitet das Institut für experimentelle Genetik am Helmholtz-Zentrum München. Er ist Mitbegründer des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung. Die Forscher wollen den Ursachen für die Krankheit auf den Grund gehen.
Die wichtigen Faktoren beim Typ-2-Diabetes sind sicher die Ernährung und die Bewegung. Und dazu kommt eine genetische Prädisposition, nennen wir das. Das heißt, das genetische Make-up, wie wir es mitbekommen, oder die Genome, die wir mitbekommen von unseren Eltern. Man lernt jetzt, und das ist ein neuerer Forschungszweig, die sogenannte Epigenetik. Diese Epigenetik funktioniert folgendermaßen, dass nicht der Basencode an sich, dieses ATGC, also die 4 Basen, verändert werden, sondern dass an dem DNA-Strang kleine Moleküle dran geklebt werden, die dann dazu führen, dass ein Gen besser oder schlechter abgeschrieben werden kann.
Die Forscher konnten in Tierexperimenten zeigen, dass sich bereits der Lebensstil der Eltern darauf auswirkt, ob ihre Nachkommen einen Diabetes 2 entwickeln oder nicht. Jetzt wollen sie prüfen, ob das auch bei Menschen der Fall ist. Sie hoffen so, eine Erklärung dafür zu finden, warum auch immer mehr Kinder an Diabetes 2 erkranken.
Ich bin Angela und vor 47 Jahren, als ich 9 Monate alt war, wurde nach längeren Untersuchungen und Vermutungen festgestellt, dass ich Diabetes habe. Also man hat wohl erst geguckt, dem Kind war schlecht, ist es was mit dem Bauch, ist es irgendeine andere Geschichte. Man hat dann auf Diabetes getippt und festgestellt, das ist es. Damals war die Forschung bei weitem nicht so und die Behandlung ja viel, viel simpler als heute. Also man hat einmal am Tag gespritzt und da musste ich alle 2 Stunden eine abgemessene, sehr kleine Kohlenhydratmenge essen. Das war dann vielleicht mal ein kleiner Apfel oder mittags so ein paar Kartoffeln.
Angela hat Diabetes 1, die deutlich seltenere Form der Blutzuckerkrankheit, die häufig schon bei Kindern auftritt. Auch hier läuft in der Bauchspeicheldrüse etwas grundlegend schief. Die Langerhanschen Inseln, die das Insulin herstellen, funktionieren nicht mehr richtig, sagt die Münchner Diabetes-Expertin Annette Ziegler.
Ganz generell ist der Typ-1-Diabetes eine Autoimmunerkrankung. Und das bedeutet, dass es durch eine Fehlregulation des Immunsystems zur Zerstörung körpereigener Zellen kommt. Das heißt, die Zellen des Körpers werden fälschlicherweise von dem Immunsystem als fremd erkannt und werden deswegen bekämpft. Und was wir sehen bei Menschen, die so einen Typ-1-Diabetes haben, dass sich um diese Inseln Immunzellen anhäufen und wirklich die hormonproduzierenden, insulinproduzierenden Zellen letztlich bekämpfen und zerstören.
Heute wissen die Forscher, dass diese Autoimmunerkrankung schon kurz nach der Geburt ihren Anfang nimmt.
Wenn ein Kind einen Typ-1-Diabetes bekommt irgendwann, dann sieht man schon eigentlich in den ersten zwei Lebensjahren diese Entzündung. Und wir können die messen im Blut. Es treten nämlich da Antikörper dann gegen diese insulinproduzierenden Zellen auf. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt fragen, was ist der Auslöser, was ist der Trigger dieser Erkrankung, dann müssen wir eigentlich nach Auslösern suchen im ersten Lebensjahr oder vielleicht sogar während der Schwangerschaft. Also das müssen ganz frühe Fehlregulationen sein, die da zu dieser Autoimmunität führen.
Lange haben Annette Ziegler und ihre Kollegen nach dem einen Auslöser für Diabetes 1 gesucht. Ein Virus oder vielleicht ein Bakterium, das das Immunsystem durcheinanderwirbelt. Inzwischen sind die Forscher von der Idee abgekommen.
Wir denken eher, dass gewisse Umweltfaktoren die Schwelle erhöhen für eine solche Autoimmunreaktion, für eine Fehlregulation des Immunsystems. Und es gibt im Moment eigentlich 3, 4 Faktoren, die diese Schwelle zu beeinflussen scheinen. Das eine ist die Ernährung im ersten Lebensjahr. Da hat man gesehen, wenn man innerhalb der ersten 3 Monate schon einem Kind Beikost gibt, dass das wohl die gesamte Abwehr so verändert, dass es zum Typ-1-Diabetes kommt. Man hat aber auch gesehen, dass zum Beispiel Infektionen, gerade in den ersten 6 Lebensmonaten und vor allem viele Infektionen, das Risiko für Typ-1-Diabetes steigern. Man hat auch gesehen, dass zum Beispiel eine Kaiserschnittentbindung das Risiko steigert. Und das bedeutet eben, dass viele Wege nach Rom führen können, also dass es wahrscheinlich mehrere Faktoren sind, die einfach die Empfänglichkeit erhöhen. Und dazu kommen natürlich ganz wichtig auch die Gene. Also es gibt schon auch Immunantwortgene, die auch deutlich die Empfänglichkeit erhöhen für die Erkrankung.
Noch erkennen die Ärzte den Diabetes 1 häufig erst spät, nämlich dann, wenn der Körper überhaupt kein Insulin mehr herstellt. Das wollen Annette Ziegler und ihre Kollegen vom Institut für Diabetesforschung am Münchner Helmholtz-Zentrum ändern. In der sogenannten FRIDA-Studie geht es um Frühdiagnose.
Wir wollen diese Erkenntnis nutzen, dass wir wissen, die meisten Kinder haben diese Autoimmunität schon sehr früh, dass wir auf diese Autoimmunität testen im Alter von 2 bis 7 Jahren. In Bayern wird dieser Test wirklich jedem Kind im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung angeboten. Und wir denken, dass das wirklich ein Umdenken bringen wird und ein ganz, ganz großer neuer Schritt ist, diese Erkrankung auch dann besser zu behandeln, wenn sie früh diagnostiziert wird, weil wir dadurch Entgleisungen verhindern können.
Das Ziel der Forscher ist es, die Zuckerkrankheit so früh wie möglich zu behandeln. Ja, vielleicht sogar zu verhindern, dass sie überhaupt ausbricht. Zum Beispiel mit Hilfe einer Art Schluckimpfung, die das Immunsystem anregt. Als Angelas Arzt vor 47 Jahren festgestellt hat, dass sie Diabetes 1 hat, war die Forschung längst nicht so weit fortgeschritten wie heute. Sie musste jahrelang streng Diät halten und sich mehrmals am Tag spritzen. Heute benutzt sie eine moderne Insulinpumpe. Die versorgt sie 24 Stunden am Tag mit Insulin. Bei jeder Mahlzeit gibt Angela per Knopfdruck die entsprechende Menge Insulin ab.
Die Pumpe, wie gesagt, eine Infusionstherapie. Da setze ich eine ganz kurze Nadel ins Unterhautfettgewebe und die bleibt den ganzen Tag dran. Ich trage sehr gerne und oft Hosen, einfach weil ich die Pumpe in die Tasche stecken kann. Man isst sehr viel freier wegen dem Essen und wann man isst, wie viel man isst.
Doch nicht jeder Patient kommt mit einer Insulinpumpe zurecht. Bei manchen Betroffenen schwankt der Blutzucker lebensbedrohlich, obwohl sie Medikamente nehmen. Andere spüren ihren Unterzucker nicht. In diesen seltenen Fällen transplantieren Ärzte manchmal gespendete Inselzellen oder die Bauchspeicheldrüse eines Spenders. Das Problem dabei? Der Körper des Empfängers stößt das gespendete Organ häufig wieder ab.
Mehr als 2000 Jahre nach der Entdeckung der Bauchspeicheldrüse ist klar, das Pankreas ist deutlich mehr als nur ein Kissen für den Magen. Als Insulinfabrik hält es unseren Blutzucker im Gleichgewicht. Und als Verdauungshelfer unterstützt das Pankreas den Darm dabei, lebenswichtige Bestandteile aus der Nahrung zu ziehen. Die Bauchspeicheldrüse ist mit der wichtigste Energielieferant des Menschen.
Sie hörten? Die Bauchspeicheldrüse, Insulinfabrik und Verdauungshelfer von Anne Kleinknecht. Es sprachen Katja Amberger und Thomas Birnstiel. Technik Cordula Manschura. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.